Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
KI ist aus meiner Sicht ein Thema der Zukunft, absolut. Also da werden wir nicht drum herum kommen. Denn für den Verkäufer ist ja das Wissen das höchste Gut, kann man sagen. Wenn ich über ein Produkt Bescheid weiß, werde ich das auch dem Endkunden anbieten. Also wir hatten dann bei TikTok innerhalb kürzester Zeit die Millionengrenze überschritten, bei Instagram ebenso. Und es hat sich dann so hoch geschaukelt, dass am Ende der eine Clip bei über 30 Millionen Views auf Instagram gelandet ist und bei TikTok über 5 Millionen.
Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute bleiben wir ganz in der Nähe und ich habe nämlich heute den Harald Riemer vom Möbelhersteller Koinor bei mir. Harald ist der Marketingleiter von Koinor und schön, dass du da bist, Harald. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und ich freue mich total, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, miteinander mal zu quatschen. Hallo Harald.
Ja, hallo Thomas. Freut mich auch sehr.
Du, erzähl mal, so was machst du da bei Koinor? Habe ich ja gesagt, Möbelhersteller. Was ist Koinor? Stell mal kurz die Firma vor. Ich kenne das nicht alle Zuhörenden. Und vor allen Dingen, was ist da so deine Aufgabenstellung?
Ja, sehr gerne. Also Koinor ist ein Möbelhersteller, seit 1953 am Markt vertreten. Wir produzieren zu 100% Made in Germany. Man kann schon sagen, Made in Franken. Also wir haben 4 Standorte in Marolzweisach, Weißmain und 2 Werke hier in Michelau. Produzieren Möbel, ich sag mal im gehobenen Segment, Sofas, Sessel, Liegen, aber auch im Dining-Bereich, Esszimmer, Dining-Bänke, Stühle und Tische. Ja, die Spezialität von Koinor oder das, wo man es einpositionieren kann, wo der USP auch liegt, das ist zum einen mal das einzigartige Design der Möbel und natürlich gepaart damit auch die innovativen Funktionen. Ja, also ein Möbel von Koinor ist zum einen mal sehr, sehr schön anzusehen.
Das ist richtig, kann ich so bestätigen.
Und hat natürlich auch zum Teil viele versteckte Funktionen. Stell dir vor, du kannst den Sitz bewegen von rechts nach links, du kannst den Rücken nach hinten lehnen, du kannst dir eine Fußstütze ausfahren lassen, die Armlehne einstellen. Also all diese Möglichkeiten im funktionellen Bereich gibt es. Ich würde mal sagen, in einem Begriff ausgedrückt, positionieren wir uns da im Bereich Smart Living. Ja, dass wir tatsächlich dort die Möbel auch so platzieren.
Cool. Und deine Aufgabenstellung bei Koinor?
Genau, ich bin Marketingleiter, bin ja mittlerweile schon seit unglaublichen 25 Jahren im Bereich Marketing tätig. Die Hälfte davon in etwa auf Agenturseite und jetzt seit 2019 bei Koinor. Bin hier verantwortlich für den gesamten Bereich Marketing. Natürlich immer in sehr, sehr enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung, mit dem Vertriebsleiter, mit den Bereichen in der Produktion, Entwicklung, Preisabteilung. Man kann es runterbrechen, um jetzt mal die 4 Ps da auch mal wieder auf den Tisch zu bringen. Hauptsächlich in dem Bereich Promotion, also alles, was die Werbeaktivitäten anbelangt.
Traditionell geht es ja auch darum, dass ich auch die Leute auf die Bühne bringen will als Local Branding Hero. Deshalb müssen wir auch ein bisschen mehr von dir wissen, Harald. Und zwar stelle ich mal die Frage, was ist denn dein lieblingsalkoholisches Getränk?
Oh ja, das fällt mir natürlich jetzt nicht schwer, die Antwort. Gerade hier in unserem, in der Genussregion Oberfranken, im Bierland Oberfranken. Thomas, du bist ja da Spezialist und Sommelier auch. Von daher ist natürlich das Lieblingsgetränk schon bei mir auch Bier. Jetzt nicht eine spezielle Sorte. Ich glaube, da haben wir hier so eine Vielfalt hier im Umland, dass es vom Hellen über Pils bis hin zum Hefebier, also da gibt es ja eine unglaubliche Auswahl. Und ich bin schon Fan jetzt hier von den regionalen Brauereien. Ja, da haben wir unglaublich viele. Die machen sehr, sehr leckere Biere. Was weniger meinen Geschmack trifft, sind die Craft-Biere. Ja, also ich bin eher der klassische Typ, der das Kellerbier mag. Ja, und von daher hier bei uns in Oberfranken Bier ganz, ganz weit vorne.
Du musst natürlich auch für unsere Zuhörer sagen, du betreibst ja auch mit deinen Brüdern ja auch eine eigene Gastwirtschaft. Speziell am Wochenende und im Sommer meistens, ja.
Ja, genau.
Mit schönen Biergarten und also total zu empfehlen in Bad Staffelstein mitten in der Stadt sozusagen, ja.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Kommt gerne mal vorbei. Das ist also so eine saisonale Nebenbeschäftigung. Wir haben Biergarten von Mai bis August und präsentieren da auch und schenken die regionalen Biere eben auch aus. Immer wieder wechselnde Brauereien, mit denen wir zusammenarbeiten, und natürlich eine typisch fränkische Brotzeit gibt's auch.
So ist es. Ja, jetzt weiß ich auch, dass du Fußball spielst, gell? Machst du das immer noch?
Ja, allerdings in dem Alter dann in der Altliga, Altherrenmannschaft. Zumindest, ich sag mal, einmal in der Woche geht man da nochmal auf den Trainingsplatz und kickt nochmal mit den alten Kumpels. Macht Spaß, ist aber weit, weit weg von irgendwelchem Leistungssport zu sehen.
Ja, okay. Das ist ja, Hauptsache, man hat sich bewegt. Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage, weil KI ja überall in aller Munde ist. Was sind denn so deine Lieblingstools, die du einsetzt oder wo du gerade testest?
Ja, KI ist natürlich ein Thema, auch für uns sehr, sehr interessant. Auch hier gibt es ja eine unglaubliche Bandbreite, also sehr, sehr viel, was man mit KI machen kann. Bei uns hier, Koino im Speziellen, setzen wir KI in der Bildbearbeitung ein. Mhm. Aber natürlich auch in der Textbearbeitung, was manchmal zu sehr dubiosen Antworten dann führt. KI ist aus meiner Sicht ein Thema der Zukunft, absolut. Also da werden wir nicht drum herum kommen. Hat viele, viele positive Effekte. Momentan an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Oder anders ausgedrückt, wir sind es noch nicht so gewohnt, damit zu arbeiten im Tagtäglichen. Mhm. Da muss man sich ja auch so ein bisschen auch annähern. Aber die Erfolge gerade in der Bildbearbeitung mit KI sind aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut. Um da mal ein Beispiel zu nennen, unsere Fotos, also das Fotoshooting findet hier intern statt. Wir produzieren daraus Freisteller und bauen dann Milieus, also die Räumlichkeiten hinter dem Sofa, per CGI in das Bild ein. Ja, also das ist schon mal ein enormer Fortschritt und wir sind seit ungefähr einem halben Jahr jetzt auch dran, ein Model, denn das ist ja auch immer so der Knackpunkt, das richtige Model zu finden,
ja,
den richtigen Typen, Charakter, für welches Möbel er passt oder sie. Und da haben wir seit ungefähr 6 Monaten jetzt einen Partner an der Hand, der kann uns auch Menschen da rein per KI reinzaubern. Ja, es ist tatsächlich Magie, muss man wirklich sagen. Das Einzige, was wir machen müssen im Vorfeld bei den Fotoshootings, wir müssen einen Menschen, egal ob Mann oder auch Frau, müssen wir platzieren auf dem Sofa, dass die KI zumindest, ich sag mal, die Form, die Größe, ja, die Bewegung vielleicht auch so ein bisschen mit aufnimmt. Aber dann habe ich eine unglaubliche Bandbreite an Auswahl. Ich kann bestimmen, wie soll die Dame aussehen, der Herr aussehen, wie passt es am besten in das Möbel. Und das Allerbeste, es wird wirklich auf dem Möbel realistisch platziert. Ja, also wenn ich da ein Shooting mit einem echten Model und ein Shooting dann KI generiert nebeneinander legt, die Ergebnisse, dann tut man sich schon schwer zu sehen, was ist KI, was ist real.
Okay, ja super, danke Harald. Jetzt lass uns mal kurz, unsere Zuhörende interessiert immer, das kriege ich von den Kommentaren auch immer, so wie funktioniert so der Möbelmarkt, also die unterschiedlichen Märkte, weil das ist ja immer das Spannende, wir haben ja ganz viele unterschiedliche Märkte, wo auch Local Branding gemacht wird. Erzähl mal ganz kurz, wie ist die Struktur des Möbelmarktes, also wie wird das Möbel verkauft, welche Verbände gibt es denn, wie laufen eigentlich so saisonale Themen, wie ist das mit den Messen, also wie läuft denn so die Struktur des Möbelmarktes?
Ja, ist aber recht einfach und recht verständlich auch zu erklären. Jeder von uns kennt die großen Möbelhäuser, ja, die unter einem Dach vereinen die sämtliche Einrichtungsgegenstände. Da habe ich das Schlafzimmer, da habe ich die Küche, da habe ich die Möbel für den Wohnbereich, da habe ich Accessoires, da habe ich Dekoration. Und das sind für uns die Fachhändler. Wir als Koino sind reiner Hersteller, reiner Produzent. Bei uns kannst du direkt kein Sofa kaufen, sondern wir haben Verträge mit genau diesen Fachpartnern, Fachhändlern, und nur dort im Möbelhaus kannst du ein Koinor-Sofa dann erstehen. Vor Ort in den Möbelhäusern besetzen wir Flächen,
Dort können wir unsere Marke spielen. Das bedeutet, wir können dort unsere Möbel, verschiedene Modelle platzieren. Wir können unser Image, unsere Marke dort präsentieren. Wir statten den Möbelhandel aus mit verschiedenen Marketingartikeln, ob das Leuchtwände sind, Deckenhänger sind, ob das Monitore sind, die wir am POS dort platzieren. Und der Endkunde geht ins Möbelhaus, lässt sich dort beraten von den Verkäufern im Möbelhaus und erst wenn er sich dann sein, ich sage immer, Traumsofa zusammengestellt hat, dann wird der Auftrag an uns weitergegeben. Wir produzieren sozusagen dann just in time das Sofa und liefern das an den Endkunden beziehungsweise ans Möbelhaus und das Möbelhaus liefert an den Endkunden.
Jetzt also nicht gleich mitgenommen sozusagen.
Ja. Genau, es ist also, wir produzieren nicht auf Halde, wir produzieren nicht auf Lager, wir produzieren erst dann, wenn der Endkunde sich für ein ganz spezielles, für sein Traumsofa entschieden hat, denn auch hier die Vielfalt ist immens.
Du kannst, die Varianz ist der Wahnsinn.
Genau, also von dem einfachen Zweier, Dreier, dann mit einer Ecke, mit einer Liege und so weiter, also die Zusammenstellungen sind da wirklich sehr groß, haben viele Modelle sehr groß, einen Typenplan, dann kommt es ja auch auf den Bezug noch drauf an, möchtest du Stoff, möchtest du Leder, in welcher Farbe möchtest du, in welcher Qualität möchtest du das haben und das ist schon so eine, ich sage auch, die Customer Journey ist da schon voll mit dabei, denn du gehst nicht wie bei irgendwelchen Mitnahmemärkten rein und sagst, jawohl, genau so wie es da steht, nehme ich es mit und dann läufst du ins Lager und ziehst dir hier vom Regal, vom Hochregal das Paket, nimmst mit und baust daheim auf.
Also es soll heißen, Koinor gibt es nicht bei IKEA.
Nein. Genau. Ja, und an sich die Struktur, wie gesagt, wir sind reiner Hersteller. Wir sind weltweit unterwegs, um da mal ein paar Zahlen auch zu nennen. In ungefähr 45 Exportländern sind wir vertreten, haben ca. 1500 Händler weltweit. Händler in dem Sinne, die dann wieder Koinor weiterverkaufen. Hier in Deutschland sprechen wir von in etwa 400, knapp 400 Vertriebspartner, wenn man das mal so sagen darf. Eben aber nicht so zu vergleichen mit eine Versicherung zum Beispiel, die ja dann vor Ort ihren Vertriebspartner hat, wo die Marke sehr dominant dort steht und dort dann auch, ich sag mal, das Marketing machen kann. Deswegen habe ich das am Anfang erklärt, die Möbel von Koinor, wie auch vom Wettbewerb, gibt es in großen Möbelhäusern, wo wir dann unseren Platz in den einzelnen Räumlichkeiten einfach finden.
Und wie unterstützt ihr dann eure Vertriebspartner, dass das ist ja sozusagen Multi-Brand, wenn also der Endverbraucher in den Laden kommt, zum Möbelhaus, dann ist es ja so, dass da auch vielleicht noch eine andere Marke nebendran steht.
Ja, ganz sicher.
Und wie passiert es, dass der Verkäufer dann zur richtigen Marke in der Beratung greift?
Also wir bieten an den Verkäufern Verkaufsschulungen. Ja, also wir holen dann auch von unseren Kunden, holen wir die Verkäufer zu uns hier nach Michelau. Da gibt es eine zweitägige Verkäuferschulung. Da wird, da erfährst du alles über Koinor, über die Produktion, über die Historie, über die einzelnen Modelle. Wirst dann geschult, um eben am POS dann auch verkaufen zu können. Denn für den Verkäufer ist ja das Wissen das höchste Gut, kann man sagen. Wenn ich über ein Produkt Bescheid weiß, dann werde ich das auch dem Endkunden anbieten. Dann kann ich darüber berichten. Dann habe ich eine Story dazu und kann die Marke anbieten. Darüber hinaus natürlich statten wir den POS aus mit verschiedenen Marketingartikeln. Ich habe es erwähnt, Leuchtwände beispielsweise, aber auch Monitore. Monitore bei uns im speziellen Fall sehr wichtig, um die Funktionen zu erklären. Denn wenn du ins Möbelhaus gehst und läufst,
hast halt nur eine Funktion, ja.
Ja, dann wenn der Verkäufer dich nicht sofort anspricht und dir zeigt, was das Möbel alles kann, dann wirst du als Endkunde eventuell an dem Möbel vorbeilaufen, ohne zu wissen, was das Möbel tatsächlich an Funktionen hat. Ja, und da sind die Monitore, die eben mit Videos belegt sind, sehr, sehr interessant, um die Funktionen zu zeigen.
Da ist natürlich das Thema Messe bei euch immer ganz, ganz stark. Ja, ich kann mich an Hausmessen erinnern oder auch dann die großen Möbelmessen. Da kommt nicht der Endverbraucher, sondern die Einkäufer wahrscheinlich.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir besuchen ja die großen Messen, aber auch Verbandsmessen und haben auch eine eigene Hausmesse. Ich mache es mal an dem Beispiel jetzt Hausmesse fest. Wir laden zur Hausmesse ein. Das sind die Hausmessen Oberfranken. Das sind mehrere, also zum gleichen Zeitpunkt mehrere Hersteller, die hier in Oberfranken ansässig sind, bieten eben ihre Ware dort an. Wir haben einen relativ großen Showroom mit 3000 Quadratmeter, können also unsere komplette Kollektion mit in aller Vielfalt präsentieren, laden die Kunden ein und ja, dann werden eben die Messe Neuheiten präsentiert.
Und die Vertriebspartner werden eingeladen, ja?
Genau, die Vertriebspartner. Also das sind dann die Möbelhäuser, das sind die Einkaufsverbände, das sind im Endeffekt diejenigen, die entscheiden, welche Möbel ins Möbelhaus kommen. Na, also auf die Fläche dann letztendlich gestellt werden im Möbelhaus. Ja, und an der Hausmesse wird der Vertriebspartner letztendlich dann aufgeklärt über die komplette Kollektion. In der Regel kennt man sich und in der Regel ist die Kollektion ja bekannt. Wir haben auch eine Vertriebsstruktur, eine eigene, im Sinne von unser Außendienst bereist ja unsere Kunden tagtäglich. Ja, ja. Und stellt dann auch immer wieder die Modelle vor, schult dort auch nochmal vor Ort. Ja, also der Kontakt ist sehr, sehr eng mit unseren Kunden. Der Austausch ist sehr, sehr eng. Und bei den Messen geht es ja dann tatsächlich darum, Neuheiten zu präsentieren. Ja,
neue Funktionen, neue Stoffe.
Genau, dort wird auch ausgelotet dann an der Messe, welches Modell, welches Design, welche Funktion kann ankommen, welche wird aufgenommen in die Kollektion. Das ist ja dann tatsächlich so ein Prozess, der da in Gang kommt, ja, um dann das Möbel letztendlich, ja, ich sag mal, produktionsreif und auch in die Kollektion aufzunehmen.
Jetzt weiß ich auch von den Messen, dass bei euch auch was mit Influencern passiert. Erzähl mal, was da so Wildes passiert mit Influencern.
Ja, also wir hatten in Köln auf der Messe, auf der IMM, ein schönes Erlebnis. Da war ein Architekt aus Barcelona, kam zu uns an den Messestand, war bis dato nicht bekannt, hat sich eben auf der Messe umgeguckt, hat verschiedene Möbel für seinen Kanal da gesucht, dann auch getestet und abgefilmt, hat viele kleine Clips gedreht und unter anderem war er da bei uns am Stand und hat sich ja in ein Möbel, ich kann schon sagen, fast ein bisschen verliebt, hat schöne Funktionen, hat die Funktionen alle getestet, hat es dann einen Videoclip geschnitten kurzerhand, also es war gar nichts großartig Aufwendiges, keine große Videoproduktion, sondern eher, wie man es ja von Influencern kennt, mit dem Handy kurzen Videoclip gemacht, schöne Musik darunter gelegt und hat das Ganze dann online gestellt auf seinen Kanal und es hat gar nicht lang gedauert und die Views, die gingen durch die Decke. Also wir hatten dann bei TikTok innerhalb kürzester Zeit haben wir die Millionengrenze überschritten, bei Instagram ebenso und es hat sich dann so hoch geschaukelt, dass am Ende der eine Clip bei über 30 Millionen Views auf Instagram gelandet ist und bei TikTok über 5 Millionen und das war natürlich für uns auch der Impuls, also wir waren längst auch auf den Kanälen vorhanden, ja, und präsent und waren da auch tätig. Aber das war nochmal der entscheidende Impuls, um zu sagen, wir müssen genau auf diese Kanäle nochmal mehr Augenmerk legen und machen das auch seither, sind da, haben uns auch personell verstärkt, drehen mittlerweile die ja sehr emotionale Videoclips auch selbst hier bei uns im Haus. Und das Ganze muss natürlich strategisch dann auch begleitet werden. Witz auch, unter anderem ja auch von Macabo. Und das ist tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Wir landen mittlerweile mit unseren eigens gedrehten Videoclips ja auch schon in den Bereichen 100.000, auch Millionen. Wir hatten erst letzte Woche einen Videoclip, der jetzt bei 3,8 Millionen Views auf Instagram gelandet ist. Das ist natürlich, da gibt sich dann eins dem anderen. Dadurch generieren wir mehr Follower. Ja, also wir steigern da quasi wöchentlich im Tausenderbereich unsere Follower, ob auf TikTok oder Instagram, auch auf Facebook. Wir sind jetzt bei LinkedIn auch verstärkt präsent. Wir werden jetzt demnächst noch auf YouTube, auch da, also auf den Kanälen sind wir bereits präsent, aber wollen dann natürlich noch verstärkt reingehen. Ja, also
um einfach die Zielgruppe, die wir ja ansprechen wollen, die finden wir dort. Ja, wir haben tolle Auswertungsmöglichkeiten. Das ist ja das Interessante am gesamten Online-Thema. Ich kann sehr viel auswerten. Ich weiß ganz genau, welche Zielgruppe, mit welchen Interessen, welches Alter, welches Geschlecht hat im Endeffekt meinen Clip gesehen, hat ihn weitergeleitet, hat ihn geliked. Wir bekommen unglaublich viele Kommentare weltweit. Ja, da hat sich jetzt was ergeben in den letzten Monaten, wo wir wirklich sagen können und auch ein bisschen stolz sein können, dass wir den Weg jetzt auch professionell auf die Beine gestellt haben.
Mhm. Das spielt ja auch so ein bisschen mit, diese zentrale Markenführung an der Stelle. Und also spielt auf jeden Fall damit, nicht nur ein bisschen, sondern hauptsächlich. Und da frage ich mich immer, wenn ich so ein Möbelhandel bin, so ein Möbel, also so ein großes Möbelhaus, wie viel spielt denn die Marke eine Rolle dort im Haus? Und wie viel Marke kennt der Endverbraucher oder der Endgebraucher, der das Möbel kauft? Also wenn ich mal so drüber nachdenke, ja, da wird mir so, also gut, natürlich Conor kenne ich natürlich, also das heißt, deshalb würden mir sie einfallen, und in der Region gibt es auch noch andere Marken, weil wir auch hier so eine Möbelregion sind, aber so, da wird mir so Rolf Benz, so, und dann dann sage ich, okay, ich kenne noch was Regionales. Wie ist denn das? Also gibt es denn so richtige Brands im Möbelbereich, oder hängt das sehr, sehr stark vom Verkäufer ab und von der Platzierung im Möbelhaus?
Ja, es gibt natürlich Brands, es gibt auch Marken, auch wir verstehen uns ja als Marke. Mhm. Aber du hast was Richtiges gesagt, der Verkäufer, der dem Thema ja tagtäglich gegenübersteht, der kennt die Marken. Ja, und da ist es auch ganz wichtig, da ist es ganz wichtig für diese, ich nenne, das ist die erste Zielgruppe für uns, der Möbelhandel, der Verkäufer. Mhm. Ja, der muss natürlich dieses Markenbewusstsein auch an den Tag legen, ja, und haben. Und der kann natürlich schon, ich sag mal, mit diesem Brand etwas anfangen. Der Endkunde. Mhm. Und da, das liegt jetzt auch ein bisschen auch an der Branche. Ein Sofa in der Qualität ist ja auch was Nachhaltiges. Das heißt, es hält auch über 15 Jahre oder länger. Ja. Das ist ja qualitativ sehr hochwertig. Das heißt, du kommst mit diesen Marken, ja, die jetzt hier da auf dieser Ebene mitspielen, kommst du alle 10, 15 Jahre in Berührung. Es ist nicht so wie in der Automobilbranche, dass du tagtäglich die Autos an dir vorbeifahren siehst, auch wenn du dir auch nur alle 10 Jahre ein Auto kaufst, aber du siehst, du bist ständig damit konfrontiert. Bei den Möbeln ist es ein bisschen anders gelagert, und von daher ist der Endkunde, ist es natürlich nicht ganz so durchgedrungen bis zum Endkunden. Also es ist in der Marktdurchdringung, wenn man jetzt von dem Markengehalt sprechen will, natürlich beim Endkunden nicht so präsent. Bei den Verkäufern, also bei unserer ersten Zielgruppe, sehr wohl. Ja, also da kann man schon sagen, dass da der Brand entscheidend ist. Für den Endkunden, da ist oftmals viel entscheidender die Emotion, die damit geliefert wird.
Ah, spannend.
Ja, da ist im Endeffekt den Endkunden in seiner Welt auch abzuholen, auch den Trends in der Einrichtung zu folgen, beziehungsweise dort zu platzieren, also dort dich zu präsentieren, wo du ihn emotional abholst. Ich hatte vorhin auch schon mal über die Customer Journey kurz gesprochen. Ein Sofa von Koinor, wir wissen, es gibt Auswertungen, bis der Kauf zustande kommt, ist der Endkunde 2,x Mal im Möbelhandel zum Beispiel. Ja.
Okay.
Und wir wissen auch, dass er sich davor erkundigt über unsere Website, die ausgewertet wird. Wir wissen, wie er sich auf unserer Webseite bewegt. Wir haben ein Händlerverzeichnis auf unserer Webseite, und das ist, ich sage immer, das höchste Ziel, was wir erreichen können auf der Website. Wenn wir über Social Media Aktivitäten den Endkunden auf unsere Website locken, lotsen, ja, ihm das schmackhaft machen. Er schaut sich bei uns auf der Website die Möbel an. Wir wissen ganz genau, wie er sich da bewegt. Welche Möbel sind für ihn interessant, kann ich auswerten. Und dann wird er suchen, wo kann ich das Möbel kaufen. Dann geht er auf die Händlersuche und sucht sich eben das Möbelhaus in seiner Nähe. So, und wenn wir wenn wir das schaffen, dann haben wir den Endkunden ja dahin schon gebracht. So. Mhm. Danach verliert sich ein bisschen die Spur, das ist klar. Er geht ja dann ins Möbelhaus und wird sich dort aktiv nach Koinor umschauen, ja, weil er von vorher auf der Website war. Und so ist das Ganze. Also entweder er kommt über den Social-Media-Kanal auf die Website und dann in den Möbelhandel, oder er ist jemand, der zuerst in den Möbelhandel geht, sich dort erstmal beraten lässt, umschaut.
Und dann informiert, was das für
ein Hersteller auf die Website kommt. Also diese Wege, diese Customer Journey, die ist
eigentlich so ganz klassisch sozusagen, ja?
Ganz, ganz klassisch und ist auch schön nachzuvollziehen, vor allem im Online-Bereich. Also da kann man das wirklich sehr, sehr gut dann beleuchten.
Wie siehst du denn den Möbelhandel in der Zukunft? Also meine ich jetzt in 3, 4, 5 Jahren. Siehst du da, dass da das Thema KI vor Ort eine Rolle spielt? Siehst du, dass vielleicht solche hochwertigen Möbel wie von Kollner auch so mal online konfiguriert werden? Vielleicht mit 3D-Welten sich schon reingesetzt werden kann, das Leder gefühlt werden kann? Also wie siehst du da die Welt? Oder sagst du, Thomas, du bist ein totaler Spinner, das wird noch eine ganze Weile so laufen, wie es jetzt läuft?
Nein, also da bist du schon sehr gut mit dieser Vorstellung oder mit dieser Beschreibung. Denn es ist nicht nur die Zukunft, es ist bereits heute eigentlich gang und gäbe. Auch unsere Möbel kannst du in 3D konfigurieren. Ja, auch unsere Möbel kannst du, noch nicht die komplette Kollektion, die wird gerade noch ausgearbeitet, aber schon viele von unseren Möbeln kannst du über unsere Website konfigurieren, so wie du sie möchtest, kannst du dir per Augmented Reality in dein Wohnzimmer stellen, hast schon das Feeling. Wir sind auch an anderen Projekten dran, was Virtual Reality betrifft. Wir haben, und es gibt auch Dienstleister, die bieten mittlerweile schon an Handschuhe, wo du dann die Haptik auch mitfühlen kannst. Ne? Also die Sinne da anzusprechen, dieses Emotionale, das wird sicherlich Einzug dann auch in den Möbelhandel und in die Branche finden. Also ganz klar, das ist ein Trend, der branchenübergreifend kommen wird und der natürlich dann auch die Möbelwelt mit erobert. Da bin ich mir relativ sicher. Der reine Online-Handel, da glaube ich eher weniger, zumindest in unserem Segment weniger daran. Denn genau aus dem Grund, man will das Sofa, das ist was Emotionales, was Schönes, das will ich mal spüren, das will ich mal fühlen, da will ich mich mal reinsetzen, da will ich mal dieses Feeling. Und das bekommst du eben beim reinen Online-Handel nicht.
Verstehe ich. Das war ja auch im letzten Local Branding Day, gab es ja auch da einen Vortrag von einem britischen Möbelhersteller, der im Prinzip seine Showrooms, so eigene Filialen, verkleinert hat.
Genau.
Um dann halt dieses Virtuelle darzustellen, um einfach Fläche zu sparen, weil der eher zentralseitig, also in den Städten seine Stores hatte.
Genau. Also ich glaube schon, dass der Möbelhandel da auch die vielen Facetten, die jetzt diese neuen Trends mit sich bringen, dass die auch dem Möbelhandel durchaus was bringen in der Zukunft.
Harald, vielen Dank für deine Zeit.
Und sehr, ich freue gerne.
Mich, wenn ihr im Mai wieder aufmacht, weil der Biergarten ist wirklich sensationell bei dir. Und dann trinken wir wieder ein Bier zusammen, Harald.
So machen wir das.
Ja, danke schön.
Vielen Dank auch. Mach's gut. Tschüss.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.